Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Und da geht es weiterhin um den ersten Brief, den Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. Der Ältere von den beiden gibt dem Jüngeren nicht nur weise Ratschläge mit auf den Weg, sondern erfasst auch zusammen, was in den Gemeinden gelehrt und wie gelebt werden soll. In dieser Sendung geht es um eine besondere Gruppe von Christen, die den ehrwürdigen Titel Diakone tragen. Über die Eignung für bestimmte Ämter schreibt Paulus ausführlich in seinem ersten Brief an Timotheus. Zuletzt haben wir schon den Abschnitt über die Bischöfe bzw. die Ältesten behandelt. Für Paulus steht und fällt der Ruf der christlichen Gemeinden mit den Personen, die darin Dienst tun. Von den Diakonen handelt dann im Anschluss der nächste Abschnitt in Kapitel 3 des ersten Timotheusbriefes. Ab Vers 8 werden die ersten Anforderungen genannt. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchen. Das Wort, das hier mit Diakon wiedergegeben wird, ist dasselbe, das manchmal mit dem Wort Mitarbeiter übersetzt wird. Paulus und Apollos zum Beispiel werden im griechischen Text des Neuen Testamentes Diakonoi genannt, also Diener oder Mitarbeiter. Dasselbe Wort finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 20, Vers 28. Dort heißt es im Deutschen, dass der Herr Jesus Christus wie ein Knecht anderen dient. Im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 4, kennzeichnet dieses Wort die Beamten des Staates als Diensthabende. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 15, ist vom Diener Satans die Rede. Diakon oder Diener ist also eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für jemanden, der dient oder tätig ist. Wir denken an den Bericht in der Apostelgeschichte Kapitel 6. Dort wird der Anlass beschrieben, warum das Amt des Diakons in der frühen Kirche begründet wurde. Da ging es um die bisher mangelhafte Versorgung von armen Witwen in der Gemeinde. Das griechische Wort für Diakon wird dort allerdings nicht einmal verwendet, aber ihre Aufgabe als Dienen bezeichnet. Ich denke, dass wir trotzdem auf dem Boden der Heiligen Schrift stehen, wenn wir sagen, dass diese Männer damals, die sich um die Versorgung der Witwen kümmern sollten, zu Diakonen in der Gemeinde berufen wurden. Ein Diakon, obwohl er sich um Menschen in ihrem Alltag sorgt, sollte doch ein geistlicher Mensch sein. Wir haben ein Problem heute, wenn wir jemanden als Diakon ernennen, auf Basis von eher praktischen Fähigkeiten und gar nicht mehr nach seinen geistlichen Fähigkeiten fragen. Wir denken, weil ein Mensch beispielsweise ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, wird er in der Gemeinde wohl auch einen guten Diakon abgeben. Es gibt aber zu viele Menschen, die sich auf diesem Wege für ein Amt empfehlen. Ich habe den Versuch unternommen, hier im ersten Timotheusbrief darzulegen, dass die örtliche Gemeinde einerseits eine geistliche Gemeinschaft ist. Aber erst, wenn sich die Christen zusammentun, wenn bestimmte Menschen mit bestimmten Aufgaben betraut werden, wenn verschiedene Dienste organisiert werden, erst dann kann man wirklich von einer örtlichen Gemeinde sprechen. Denn ihre Aufgabe besteht nicht nur im gemütlichen Beieinandersein der einzelnen Christen, sondern sie sollen sich zum Beispiel darum kümmern, dass bedürftige Menschen ein Dach über dem Kopf bekommen, dass für Licht und Heizung gesorgt ist, dass verschiedene Fragen des täglichen Bedarfs geklärt werden und so weiter. Das hört sich nicht gerade sehr romantisch und sehr geistlich an, und es wäre auch ein riesengroßer Fehler, wenn man das für das Wichtigste in einer Gemeinde halten würde. Die geistlichen Ämter in einer Gemeinde dürfen nicht vernachlässigt werden. Zusätzlich braucht es aber Christen, die ganz praktische Ämter aus einer geistlichen Motivation heraus übernehmen. Jemand hat einmal gesagt, wenn eine Gemeinde sich scheut, mit der anderen Welt da draußen in Berührung zu kommen, dann verliert sie im Grunde auch den Kontakt zur christlichen Welt. Denn unser Auftrag als Christen ist es, dass wir uns anderen Menschen zuwenden. Ich stimme mit dieser Aussage zu 100% überein. Gleichzeitig kann eine Gemeinde ihren Aufgaben in der Welt nur dann recht nachkommen, wenn die geistlichen Aspekte nicht vernachlässigt werden. Die Diakone müssen deswegen gewisse geistliche Qualifikationen mitbringen. Die Auswirkungen davon sind zu sehen, wie Paulus ausführt. Zu ihren Eigenschaften gehört, wie wir in Vers 8 lesen, Diakone sind ehrbar. Das heißt, sie sollen Menschen sein, die Würde besitzen. Nicht doppelzüngig. Ein Diakon soll also nicht zwei Gesichter haben. Das Wort eines Mannes soll etwas zählen. Es kann gefährlich werden, wenn einer versucht, jedem zu gefallen oder er hat nicht den Mut, auf eigenen Füßen zu stehen. Da gibt es ein feines Austarieren, ob ich eher Angsthase bin oder Diktator. Ein Mitarbeiter in der Gemeinde hat es nötig, sich in der Mitte zwischen diesen Extremen anzusiedeln. Des Weiteren sollen Diakone keine Säufer sein. Ich nehme das so, wie es ist. Die Bibel lehrt Mäßigung, und das ist wichtig zu erkennen. Ich glaube nicht, dass die Bibel totale Enthaltsamkeit lehrt, denn es gab damals nicht sehr viele Medikamente, und Wein wurde als Medizin eingesetzt. In Kapitel 5, Vers 23 ermutigt Paulus den Timotheus, ein wenig Wein zu verwenden, mit Blick auf seinen kranken Magen. Sogar heute enthalten viele Medikamente, die wir einnehmen, einen hohen Teil an Alkohol. Das Problem, dem wir heutzutage im Zusammenhang mit Alkohol begegnen, ist die Weise, wie er als Getränk eingesetzt wird. Am besten wäre es wohl, ganz auf Alkohol zu verzichten, denn der Missbrauch ist sehr verbreitet. Ich denke, Christen sollten hier gute Vorbilder sein und zum Beispiel auf alkoholische Erfrischungsgetränke verzichten oder auf Drinks, die oftmals einfach so zwischendurch konsumiert werden. Und schließlich finden wir in Vers 8 unseres Bibeltextes noch den Hinweis, dass Diakone nicht schändlichen Gewinn suchen sollen. Das bedeutet, dass ein Diakon keinen unstillbaren Hunger nach Geld haben sollte. Er sollte ein Mensch sein, der vertrauenswürdig ist und sollte auf ehrliche Weise mit dem Geld der Gemeinde umgehen. Nichts kann eine Gemeinde stärker schädigen als der Vorwurf, dass die Diakone mit den Finanzen jonglieren. Geld, das der Gemeinde anvertraut wird für einen bestimmten Zweck, muss sehr sorgsam auch diesem zugeführt werden. Ich habe in meinem Dienst die Erkenntnis gewonnen, dass die meisten Gemeinden, die ich kenne, von Menschen hoher Integrität geleitet werden. Aber die kleine Minderheit unehrlicher Leute trüben den Eindruck und verursachen Schwierigkeiten. Wenn es etwas gibt, das eine Gemeinde der Welt mitteilen sollte, dann ist es ihre Treue und ihre Sorgsamkeit in finanziellen Dingen. Aber nicht nur in dieser Hinsicht, denn in Vers 9 fährt Paulus fort, sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Das Geheimnis des Glaubens bezieht sich auf die Offenbarung des Evangeliums Christi. Wenn Paulus von dem Glauben spricht, redet er nicht von der abstrakten Qualität des Glaubens, sondern von der Lehre des Glaubens. Er spricht davon als einem Geheimnis, denn diese Lehrinhalte waren nicht im Alten Testament offenbart worden, aber sie sind jetzt offenbart im Neuen Testament. Uns wird in der Apostelgeschichte mitgeteilt, dass die frühe Kirche beständig blieb in der Apostellehre. Die Apostellehre ist mit dem Glauben der frühen Kirche gleichzusetzen. Sie sollte auch Glaubensinhalt der heutigen Kirche sein, und die Kirche hat es nötig, diesen Glauben vor der Welt vorzuleben. Es gibt sehr viele Leute, die glauben, dass der Glaube veraltet ist und der Jetztzeit angepasst werden müsste. In einem Zeitschriftenartikel wurde genau dies gemacht, indem eine aktualisierte Liste der sogenannten 7 Todsünden erstellt wurde. Die neue Liste enthielt Egoismus, Intoleranz, Gleichgültigkeit, Grausamkeit, Gewalt und Zerstörungswut. Und der traditionelle Begriff Wollust wurde durch den fast gegensätzlichen Begriff Prüderie ersetzt. Denn Wollust sei schließlich so alltäglich geworden. Überall gibt es nackte Haut zu sehen, am Zeitschriftenkiosk an der Ecke, genauso wie im Kino. Völlerei war in der Liste übrigens nicht enthalten, weil man die Völlerei heute höchstens noch mit einem zu hohen Cholesterinspiegel in Verbindung bringt, aber darin kein geistliches Problem mehr sieht. Auch Begriffe wie Geiz oder Trägheit wurden als veraltet angesehen. Der Zeitschriftenartikel stellte fest, dass verschiedene Teile der Gesellschaft unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Sünde ausmacht. Zum Beispiel würden Jugendliche fehlende Aktualität und Heuchelei auf ihre Liste der Sünden setzen. Aber die Zerstörungswut wäre nicht enthalten, außer sie bedeute die Zerstörung der Umwelt. In ähnlicher Weise würden ältere Menschen Lärm, lange Haare und Unhöflichkeit auf ihrer Liste der Todsünden stehen haben. Nun, einige mögen behaupten, dass die neue Liste einfach alte Sünden unter neuen Namen enthalte. Zum Beispiel umfasst der alte Begriff Habsucht aber viel mehr als nur Egoismus. Auch das Argument, dass die alten Begriffe geändert werden müssten, damit Sünde überhaupt noch als moralischer Maßstab ernst genommen wird, kann ich nicht nachvollziehen. Der Artikel endete mit der Bekräftigung, dass Sünde ein wertvolles Konzept sei. Doch was sagt das schon aus? Ich möchte mit Nachdruck betonen, dass Sünde ein sinnvoller Begriff ist und dass sich das Wesen der Sünde in keiner Weise verändert hat. Was die Bibel Sünde nennt, ist heute noch immer Sünde. Denn die sündige menschliche Natur ist noch immer die menschliche Natur. Und die geistlichen Qualifikationen, die die Bibel für die Mitarbeiter einer Gemeinde vorsieht, müssen heute noch bestehen bleiben, wenn die Kirche den Herrn Jesus Christus hier auf dieser Erde repräsentieren soll. Die Kirche und ihre Mitarbeiter müssen an der neutestamentlichen Lehre festhalten und das Sünde nennen, was im Wort Gottes deutlich als solche gekennzeichnet ist. Wenn Paulus in Vers 9 davon spricht, dass das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahrt werden soll, dann geht das eben nicht mit Menschen, die an ihren Sünden festhalten und die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben, wie Paulus es in Kapitel 4 ausdrückt. Gleich im Anschluss sagt Paulus hier im dritten Kapitel in Vers 10, und man soll sie zuvor prüfen. Und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Eine Person sollte also nicht schon einen Monat, nachdem sie sich einer Gemeinde angeschlossen hat, in ein Amt geschoben werden und noch bevor diese Person bewiesen hat, die Art von Mensch zu sein, den die Bibel hier beschreibt. Als nächstes folgt in unserem Bibeltext eine Aussage über die Frauen der Diakone. Auch sie müssen bestimmten Standards entsprechen, wie in Vers 11 zu erfahren ist. Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Paulus sagt, die Frauen sollen ehrbar sein, und das heißt, sie sollen ernsthaft sein, ruhig und unaufgeregt. Nicht verleumderisch bedeutet, dass sie kein Gerede veranstalten. Eine klatschsüchtige Frau eines Diakons kann viel Ärger in der Gemeinde verursachen. Nüchtern heißt hier wieder nüchtern in Bezug auf die Geisteshaltung. Und treu in allen Dingen will sagen, sie sollen sowohl ihrem Mann als auch Christus selbst und seiner Sache treu sein. Und damit kommen wir nun zu Vers 12, in dem Paulus schreibt, die Diakone sollen ein jeder der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Die Diakone sollen demnach die gleichen persönlichen und familiären Anforderungen erfüllen, die auch den Ältesten auferlegt sind. Und weiter heißt es in Vers 13, welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. Gutes Ansehen, das könnte gelesen werden als Beschreibung von jemandem, mit dem man eine gute Beziehung pflegen kann. Mit anderen Worten, ein Diakon, der einen guten Dienst tut, wird bekannt als ein Mann, dem man vertrauen kann. Zuversicht bedeutet Vertrauen und Mut beim Zeugendienst für Christus. Denken Sie nur daran, dass ein Diakon in erster Linie ein spirituelles Amt innehat. Ich erinnere mich an den Fall eines Mannes, der Diakon war und gebeten wurde, das Amt eines Ältesten anzunehmen. Doch er war der Meinung, dass er dazu nicht qualifiziert sei und sich nicht genug in der Bibel auskennen würde. Doch in diesem Fall hätte er meiner Meinung nach auch kein Diakon sein sollen. Offenbar hatte man ihn zum Diakon gewählt, weil er ein erfolgreicher Unternehmer war. Ich fasse zusammen. Die geistlichen Anforderungen sollten sowohl von Ältesten als auch von Diakonen erfüllt werden, bevor sie Repräsentanten der Kirche oder Gemeinde Christi sein dürfen. Mit Vers 14 beginnt in unserem Bibeltext ein neuer Abschnitt, in dem Paulus sehr persönlich wird und sich ausdrücklich seinem jungen Mitarbeiter Timotheus zuwendet. Wir lesen: Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Paulus war zu dem Zeitpunkt in Mazedonien und Timotheus befand sich in Ephesus. Paulus hoffte, Timotheus in Kürze treffen zu können. Und für den Fall, dass das nicht klappt, schrieb er in Vers 15: Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Ich habe diesen Vers zum Schlüsselvers dieses Briefes auserkoren, da ja der erste Timotheusbrief eine Anleitung für die Gemeinde oder Kirchenordnung ist. Für die Zeit seiner Abwesenheit teilt Paulus hier mit: Ich habe das euch geschrieben, damit ihr wissen sollt, wie ihr im Hause Gottes handeln sollt. Und er spricht von der Gemeinde des lebendigen Gottes. Interessant ist die Tatsache, dass er diese Gemeinde des lebendigen Gottes mit einer ganz konkreten Gemeinde vor Ort identifiziert. In dieser konkreten Gemeinde mit Menschen wie du und ich zeigt sich die Gemeinde des lebendigen Gottes. Paulus nennt sie Säule und Grund der Wahrheit. Säule bedeutet der Grundpfeiler, die Stütze oder das Fundament. Was Paulus hier sagt ist, die Gemeinde ist Säule, sie ist Grundstein, sie ist die Stütze der Wahrheit und deren Unterstützung. Wenn die Mitarbeiter nicht die Wahrheit vertreten, hat die Kirche keine Grundlage, keine Stütze und sie kann die Wahrheit Gottes nicht aufrecht erhalten. Einige Leute behaupten, die Wahrheit zu vertreten, aber sie repräsentieren nicht die Wahrheit auf die Art und Weise, wie sie ihr Leben führen. Ich kannte einmal einen Diakon, der die größte Bibel, die ich je gesehen habe, stets bei sich trug. Er konnte kaum aufrecht gehen, weil er von dem Gewicht der Bibel auf die eine oder andere Seite hinuntergezogen wurde. Doch er war kein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Seine Zuverlässigkeit ließ zu wünschen übrig. Er fügte der Gemeinde, in der er mitarbeitete, Schaden zu und brachte sie in Verruf. Paulus schreibt hier in unserem Bibeltext etwas, um der Kirche bzw. Gemeinde zu sagen, wie sie handeln soll, damit sie der Welt gegenüber die Wahrheit Gottes darstellen und verkünden kann. Weiter geht es jetzt mit Vers 16. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Dieser Vers stellt wahrscheinlich eines der frühesten Glaubensbekenntnisse der Kirche dar. Manche halten diesen Vers auch für eines der Lieder der frühen Kirche. Es beginnt mit den Worten, wie jedermann bekennen muss. Das heißt, ohne Zweifel oder offensichtlich. Und was ist offensichtlich? Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Das Geheimnis des Glaubens besteht darin, dass Gott in der Person Jesu Christi in diese Welt eingetreten ist, in der wir leben. Er hat die Strafe für die Sünden bezahlt und den Männern und den Frauen göttliches Leben gebracht. Das heißt, Er gab ihnen die Gottebenbildlichkeit zurück. Weiter lesen wir, er ist offenbart im Fleisch. Gewiss, Paulus hat die Jungfrauengeburt Christi gelehrt, aber er spricht auch von einer Existenz Christi vor seiner Inkarnation, also bevor er in diese Welt kam. Diese Existenz war eine geistliche. Er war in göttlicher Gestalt, wie es im Philipperbrief heißt. Und der Hebräerbrief spricht von Christus als dem Abglanz seiner, also Gottes Herrlichkeit, und dem Ebenbild seines Wesens. Der Herr Jesus Christus selbst hat gesagt, Gott ist Geist. Und nun muss man sich das mal vorstellen. Jesus war von göttlicher Gestalt. Er war Gott. Er war Geist, mit menschlichen Augen nicht sichtbar. Und dann wurde er Mensch. Er wurde Mensch und trat ein in die Bedingungen menschlichen Seins. Und unter diesen menschlichen Bedingungen wurden die Attribute seiner durch und durch geistlichen Persönlichkeit sozusagen verhüllt. Das ist der Gedanke, den Johannes in seinem Evangelium anspricht. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Aber so, wie Gott in der Stiftshütte, in der Wüste, nicht sichtbar war, so wurde auch Jesus Christus verhüllt, als er unter uns im menschlichen Fleisch wohnte. Er erschien den Menschen nicht als der, der er wirklich war. Der Mensch erkannte nicht, wer er war. Derjenige, der am Anfang bei Gott war, mit Gott war und der alles gemacht hatte, wurde ein kleines, hilfloses Kind. Er war das Bild des unsichtbaren Gottes und hatte alle Macht im Himmel und auf Erden, aber hier unten nahm er auf sich das menschliche Fleisch. Weil er vom Menschen nicht erkannt wurde, wurde er wie ein Betrüger, ein Emporkömmling und ein Lästerer behandelt. Er wurde gehasst, verfolgt und getötet. Der im Fleisch geoffenbarte Gott war arm, war angefochten und versucht und hat tatsächlich Tränen vergossen. Und Paulus spricht davon, dass er gerechtfertigt im Geist war. In jedem Fall war er nicht gerechtfertigt im Fleisch, aber im Geist. Er hat sich offenbart im Fleisch, so sah ihn die Welt. Doch er wurde gerechtfertigt oder bestätigt im Geist, in seiner Auferstehung. Es gab Zeiten, da brach seine Herrlichkeit hier unten hervor. Es hat Offenbarungen gegeben und Bekundungen und Zeugnisse davon, wer er wirklich war. Es waren Engel zugegen bei seiner Jungfrauengeburt. Seine Herrlichkeit wurde offenbar bei seiner Taufe, bei seiner Verklärung und zur Zeit seiner Verhaftung. Die Ereignisse, die zur Zeit seiner Kreuzigung auftraten, ließen den aufmerksamen römischen Hauptmann sagen, »Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.« Aber es geschah, dass er von den Toten zurückkam, so dass wir ihn jetzt gerechtfertigt sehen. Er ist geoffenbart im Fleisch, aber gerechtfertigt im Geist. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib, heißt es im 1. Korintherbrief. Kein Feind legte eine Hand an ihn, nachdem er von den Toten auferweckt worden war. Weil er aber hier zu uns auf die Erde gekommen ist und nun zur Rechten Gottes zurückgekehrt ist, können auch wir gerechtfertigt werden. Hier unten wurde er um unserer bösen Taten willen überantwortet. Er nahm unseren Platz ein als ein Sünder. Und nun bietet er uns seinen Platz dort oben an, und wir sind gerechtfertigt. Wie wunderbar das doch ist! Paulus schreibt weiter, Christus sei erschienen den Engeln. Das heißt nicht zuerst, dass er Engel sah, vielmehr sahen sie ihn. Er ist zum Himmel zurückgekehrt, und jetzt verehren ihn alle erschaffenen Wesen des Himmels, weil er die Erlösung für die Menschheit bewirkt hat. Die kleinen Menschen hier unten haben das noch nicht erfasst, aber da gibt es ein Lied, das in der Ewigkeit gesungen wird, und das ist das Lied der Erlösung. Christus, so schreibt es der Apostel, sei gepredigt den Heiden oder den Nationen. Ja, das geschieht noch aktuell. Geglaubt in der Welt ist Christus. Viele Zeitgenossen vertrauen ihm als ihrem Retter. Und schließlich, so Paulus, ist er aufgenommen in die Herrlichkeit. Heute befindet sich Christus zu Gottes rechter Hand. In diesem Augenblick, kann ich Ihnen sagen, ist er da. Haben Sie heute schon mit ihm gesprochen? Haben Sie ihm gesagt, dass Sie ihn lieben? Und haben Sie ihm für alles gedankt, was er getan hat? Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem 1. Timotheusbrief Kapitel 3 die Verse 8 bis 16. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht es in unserer Sendereihe durch die Bibel weiter mit dem 4. Kapitel. Darin erfahren wir etwas von den Anfechtungen und Gefahren der christlichen Gemeinde. Ich verabschiede mich nun von Ihnen, auf Wiederhören und Gott befohlen.